Und ich bin total gespannt, ja, was wir heute Morgen zu dem Thema auch von dir hören dürfen, Markus. Ich bete noch für dich und dann starten wir direkt durch. Jesus, ich danke dir, ja, dass du heute Morgen hier sprechen möchtest durch Markus, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihn ruhig machst und dass du ihm deine Worte in den Mund legst, Herr. Gebrauche du ihn, ja, jetzt in unsere Herzen zu sprechen und mach du uns bereit zu hören, was du heute Morgen ja ganz persönlich für uns vorbereitet hast und sagen möchtest, Herr. Danke, Herr. Amen.
Vielen Dank, Lennart. Ich höre, ihr könnt mich hören. Mein Name ist Markus Schwarze. Ich bin nicht der Pastor, das ist Lennart, aber ich bin Teil der Leitung dieser Gemeinde. Und vor anderthalb Wochen saßen wir zusammen und besprachen, wer heute reden würde. Und ich sagte, ich werde heute sprechen und ich werde zum Thema Schwachheit sprechen. Und ich weiß nicht genau, was mich geritten hat, das zu sagen. Schließlich bin ich ein Mann. Ich bin stark. Ich bin 46 Jahre alt. Ich komme aus der Generation von Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren. Ich komme wieder. Und jetzt das. Schwachheit. Entweder es war der Geist Gottes, der mich geleitet hat, oder ich muss total verrückt gewesen sein. Und jetzt stehe ich hier und ich habe gesagt, ich werde auch über meine eigene Schwachheit sprechen. Und ich kann auch gar nicht anders, denn ich muss ehrlich zu euch sein. Also bringe ich es lieber gleich hinter mich. Vor etwa 3 Wochen, kurz bevor wir hier den ersten Gottesdienst gefeiert haben, gab es eine Situation, da bin ich nachts aufgewacht und ich konnte einfach nicht mehr. Ich war so, das ist irgendwie alles zu viel. Überall reißen sie an mir, überall wollen sie was von mir und egal wie viel ich gebe, egal wie viel ich leiste, egal wie ich mich anstrenge, egal wie ich bete, es ist nie genug. Am Ende kriege ich immer gesagt, da hast du versagt, da ist es nicht genug gewesen, das hast du nicht bedacht und da bist du nicht weit genug gegangen. Und das war 3 Uhr nachts und ich bin aufgestanden und ich bin bei uns ins Wohnzimmer gegangen und ich bin auf die Knie gefallen, habe die Decke über mich drüber gezogen und habe gesagt, Gott, entweder du tust jetzt irgendetwas oder ich gebe auf. Ich weiß nicht genau, was aufgeben bedeutet hätte, soweit habe ich noch nicht gedacht, aber und ich habe gesagt, oder ich gebe auf. Und ich habe gesagt, Gott, bitte, bitte, irgendwie sprich zu mir. Und Gott hat gesprochen, Gott hat gesagt, schlag deine Bibel auf. Also ich weiß nicht, wie Gott zu euch spricht, bei mir ist es oft so, dass Gott wirklich so sagt, Gott, Markus, Psalm 39, schlag Psalm 39 auf. Okay, habe ich gesagt, schlage ich Psalm 39 auf. Nächste Folie ist das. Psalm 39, Vers 8. Meine einzige Hoffnung bist du. Ja, sagt ja, sonst wäre ich nicht hier. Also, wenn ich irgendwo anders meine Hoffnung hätte, hätte ich dich nicht gefragt. Okay, Psalm 40, Vers 12. Nächste Folie ist das. Deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Ja, irgendwie Wiederholung, oder? Also, ja, ganz genau. Ganz genau, Gott. Deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Und dann hat Gott mich da so rangeführt und hat gesagt, wer hat diesen Psalm geschrieben? David. Ja, König David, der mit dem großen Palast, der Anführer von Heerscharen, der Sieger über die Philister. Erinnert ihr euch an das Lied, das die Frauen gesungen haben? Saul hat 1000 erschlagen. David hat 10.000 erschlagen. Der starke David. In einem Moment der Schwäche. Gott, meine einzige Hoffnung bist du. Deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Und dann ist der Geist Gottes mit mir einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, welche Personen gibt es noch große, starke Personen in der Bibel? Um wen geht es in unserem Glauben? Jesus Christus. Nächste Folie. Jesus Christus. Schwäche. Das ganze Leben durch. Habt ihr es? Nächste Folie bitte. Ah, danke. Danke. Seine Geburt. Schwachheit. Als kleines Kind in einem fremden Ort, in Windeln gewickelt, in einem Stall. Dann, Jesus lässt sich taufen. Große Angelegenheit. Der Himmel öffnet sich. Gott spricht. Das ist mein geliebter Sohn. Der Heilige Geist kommt auf Jesus. Was passiert als nächstes? 40 Tage lang in der Wüste nichts essen. Am Schluss ist er richtig, richtig hungrig. Und dann kommt der Teufel und sagt, sag mal, du bist doch ein starker Kerl, wenn du Gottes Sohn bist. Hier sind Steine, mach Brot draus. Und Jesus widersteht und sagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde das tun, was Gott will. Und am Ende, das große Ende, Jesus als Verbrecher an einem Holzkreuz. Und sein bester Freund ist abgehauen. Schwachheit, von vorne bis hinten. Nächste Person, Paulus, der große Missionar des ersten Jahrhunderts, der überall rumgefahren ist, Gemeinden gegründet hat. Ein Beispiel des Wirkens in der Gemeinde. Wie fing sein Wirken an? Damaskus, mit Blindheit geschlagen. Er musste an der Hand geführt werden, um zu jemandem zu kommen, der sich seine erbarmt hat und für ihn gebetet hat, dass er wieder sehen kann. Dann berichtet er Bedrängnisse. Er ist mit dem Schiff untergegangen. Einen Tag und eine Nacht trieb er auf dem offenen Meer, wahrscheinlich irgendwie an so einem Holzblock gehangen. Ins Gefängnis gekommen, mehrmals, ausgepeitscht worden, in einer Stadt verfolgt, in ein Haus an der Stadtmauer geflüchtet, mit einem Korb aus dem Fenster rausgelassen. Schwachheit. Und trotzdem, Gott wirkt. Wie wirkt Gott? Nächste Folie bitte. Jesus hat einmal gesagt, was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das war seine Prämisse. So ist er dem Teufel in der Wüste entgegengetreten. Er hat gesagt, was immer ich den Vater tun sehe, das mache ich auch. Und Paulus genauso, nächster Klick. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Paulus war sich seiner Schwachheit bewusst, aber er wusste auch, Gott hat Dinge vorbereitet und die soll ich tun. Und die hat er dann getan. Erinnert ihr euch an Wiebke? Wiebke war vor 2 Wochen hier. Wiebke war lange Zeit in China gewesen und sie hat genau das Gleiche berichtet. Sie hat gesagt, wie absurd, oder? Gott sagt zu Josua, nimm dein Volk und dann 7-mal um die Stadt rumlaufen. Und dann fallen die Mauern ein. Und ganz viele andere Geschichten. Gehorsam. Gott sagt, tu dies oder das. Wir sind gehorsam. Er bleibt der Handelnde. In den letzten Tagen habe ich den 2. Korintherbrief studiert. 2. Brief an die Gemeinde in Korinth, auch von Paulus, hier in diesem Buch, in der Bibel. Ein Bericht über die Schwäche von Paulus und das starke Wirken Gottes. Und interessant ist, in welchem Kontext Paulus diesen Brief schreibt, in welchem Zusammenhang er diesen Brief schreibt. Denn, nächstes Bild, in der Gemeinde in Korinth, da gab es tolle Hechte. Das waren so richtig taffe Typen, die konnten reden. Mega Rhetorik. Und die hatten bahnbrechende Erkenntnisse. Die hatten Engel gesehen. Die kannten einen Weg, der ging noch viel weiter über das hinaus, was Paulus in seiner Schwachheit ihnen erzählt hat von Jesus, dem Schwachen, der am Kreuz gestorben war. Das waren richtig Richtig starke Typen waren das. Und die haben gesagt, Jesus, schön und gut. Und solche Typen gibt's heute auch. Die sagen, Jesus, schön und gut, aber da ist doch noch so viel mehr. Hier, ich habe noch ein extra Buch für dich. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, da stehen noch viel bessere Sachen drin. Oder die sagen, ja, Jesus, das können wir so stehen lassen, aber wenn du dich so und so verhältst, wenn du dein Leben so und so lebst, dann wirst du Gott noch viel besser gefallen. Oder dann wirst du noch viel glücklicher sein. Das sind die Jesus-Plus-Verkündiger. Die gibt's auch heute noch auf YouTube, bei Insta, Spotify, überall zu haben. Und nicht nur die, es gibt nicht nur die Jesus-Plus-Leute, es gibt auch, nächster Klick, die falsch fokussiert Typen. Die nehmen die Bibel ernst und die sagen, ja, das ist Gottes Wort und darauf allein wollen wir uns berufen. Aber dann fokussieren sie sich und sie fokussieren sich ein bisschen zu nah und sie fokussieren sich leider außerhalb des wirklichen Fokus. Sie fokussieren sich nicht auf Jesus, sondern sie picken zum Beispiel einen kleinen Teil der Apostelgeschichte raus und sagt, so müssen wir leben. Wir müssen täglich auf die Straße gehen. Wir müssen ganz eng Gemeinschaft haben als Gemeinde. Dann haben wir den richtigen Weg. Oder sie fokussieren uns sich auch ganz beliebt auf das Buch der Offenbarung. Mega, riesen Erkenntnisspielraum, mega Spielraum für Interpretation. Das ist eine Warnung. Diese tollen Hechte haben nichts mit Jesus zu tun. Diese tollen Hechte haben nichts mit Paulus zu tun. Diese tollen Hechte sind tolle Hechte. Aber das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und das ist nicht das, was Paulus nachgelebt hat und uns als Vorbild gelebt hat. Das ist natürlich ziemlich schwarz-weiß. Ich würde niemals behaupten, dass das nicht meine Brüder und Schwestern sind. Ich extremisiere ein bisschen, verzeiht mir. Es gibt Feinde des Evangeliums und ich möchte nicht, dass wir sagen, Menschen sind Feinde des Evangeliums. Ich möchte nicht einen Menschen dämonisieren, aber es gibt Feinde des Evangeliums und die lassen sich, nächster Klick, relativ einfach in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe sind die Moralisten. Das sind die Verfechter der harten Gnade. Gottes Liebe musst du dir verdienen. Halte dich an die Regeln. Das sind die Leute, die sind stolz darauf, dass sie sich für Jesus entschieden haben. Die Gnade Gottes, die auf sie zugekommen ist und die sie herausgerufen hat, spielt dabei wenig eine Rolle. Das sind die Leute, die stolz darauf sind, dass sie jeden Sonntag im Gottesdienst sind, dass sie jeden Morgen stille Zeit machen, dass sie viel Geld in die Gemeinde spenden. Das sind die Moralisten, die Verfechter der harten Gnade. Ihnen ist es wichtig, dass Gott heilig ist. Ihnen ist es wichtig, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen werden. Und soll ich euch was sagen? Sie haben recht. Es ist sogar noch viel schlimmer bestellt um uns. Unsere Schuld ist so groß, wir werden es niemals schaffen, wenn wir uns noch so anstrengen, so gut zu leben, dass wir sie aufwiegen können. Links vom Pferd runtergefallen und doch daneben. Und dann gibt es, nächster Klick, die Relativisten. Das ist die billige Gnade. Das sind die getriebenen Menschen, getrieben von der Suche nach dem Glück. Die sagen letztlich, liebt Gott uns ja alle. Und letztlich, wenn wir so richtig drüber nachdenken, so ein liebender Gott, da werden wir doch alle in den Himmel kommen irgendwie. Und deshalb sind Themen wie Jesus ähnlicher werden oder ein Leben zu führen, das sich nach den Maßstäben Gottes richtet, gar nicht so wichtig für die. Ihnen geht es um die Suche nach Glück. Das sind die Menschen, die sind jemand. Die sind jemand, weil sie beruflich erfolgreich sind. Gott hat ihnen geholfen, beruflich erfolgreich zu sein. Das sind die, die Ansehen genießen in ihrem Beruf. Das sind die, die für ihre Fähigkeiten bewundert werden. Und dafür, was sie für eine gelungene Familie haben. Übrigens, das war eben meine Tochter in dem Video. Das sind die, die das dicke Bankkonto haben und dafür bewundert werden. Die Relativisten, die letztlich sich danach richten, zu finden, dass Gott ihnen Glück bringt, dass sie von Gott gesegnet werden. Und wenn sie kritisiert werden, dann können sie damit gar nicht umgehen, weil niemand hat ein Recht, sie zu kritisieren. Sie sind schließlich geliebt und erlöst von Gott. Dahingegen würde der Moralist, den darfst du auch nicht kritisieren, weil der hat sich ja mega angestrengt und der hat ja alles richtig gemacht und jetzt kommst du und sagst, er hat was falsch gemacht. Das sind die zwei Seiten, auf denen wir vom Pferd runterfallen können und das ist beides vorbei und es greift beides nicht weit genug. Der Moralist, der Verfechter der harten Gnade, der sich anstrengt, alles richtig zu machen, wird es trotzdem niemals schaffen, Gott zu gefallen, seine Liebe zu erwirken. Und der Relativist, der sich schon sicher ist, dass Gott ihn liebt und dem es eigentlich nur darum geht, dass Gott ihn segnet und dass er glücklich ist, der hat es irgendwie auch nicht kapiert, denn natürlich hat Gott einen Anspruch an uns. Ja, er liebt uns bedingungslos und dazu stehe ich. Und ja, es ist reine Gnade, dass wir erlöst sind. Und trotzdem verfolgt Gott ein Ziel mit uns. Er möchte, dass wir glücklich sind. Aber Glück ist nur möglich zusammen mit ihm. Und das weiß Gott, denn so hat er uns erschaffen. Die tollen Hechte, die sich letztlich doch zu Werkzeugen der Feinde der guten Nachricht gemacht haben. Die gute Nachricht. Jesus. Vom Heiligen Geist gezeugt. Dazu stehe ich. Der Heilige Geist hat Jesus Christus gezeugt. In Maria, einem Mensch, der ihn geboren hat. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und er hat als Vorbild gelebt. Er hat uns vorgelebt, wie Leben richtig funktioniert. Er hat mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen gelitten. Er war ganz Gott. Er hat als Vorbild gelebt. Er hat nie einen Fehler gemacht. Und er war ganz Mensch und er war ganz mit uns Menschen. Er hat mit uns gelitten. Und zuletzt wie ein Verbrecher hingerichtet, ich erwähnte es bereits, an einem Holzkreuz, verlassen von seinen Freunden. Seine Mutter und einige Frauen haben zu ihm gestanden, die standen da noch, Johannes auch, aber viele waren weg. Und trotzdem konnte der Tod ihn nicht halten. Warum? Weil die Schuld, die er auf sich getragen hat, nicht seine Schuld war, sondern unsere Schuld. Und der Tod konnte ihn nicht halten und die Kraft Gottes hat ihn auferstehen lassen. Und jetzt sitzt er bei Gott, rechts von ihm und tritt für uns ein. Und er hat die Kraft, uns zu befreien von unserer Schuld. Er hat die Kraft, uns zu befreien von unserer Scham. Er hat die Kraft, uns zu befreien davon, anderen Leuten immer nur gefallen zu wollen. Er hat die Kraft, uns zu befreien von unseren Ängsten. Er hat die Kraft, uns zu befreien davon, Dinge tun zu müssen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Unsere Begierden und Leidenschaften unserer menschlichen Natur. Aber es ist Gottes Kraft. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Und auch nicht deine. In diesem zweiten Korintherbrief beschreibt Paulus, wie auch er eine besondere Erkenntnis bekommen hat von Gott. Wie er in einen bestimmten Bereich der Himmel entrückt wurde. Er sagt, er weiß nicht, ob selbst oder nur in einer Vision, in einem Traum, und wie er dort Dinge gesehen hat, die ihn zu einem besonders Erkenntnisreichen machen. Und gleichzeitig, sagt er, hat Gott mir etwas gegeben, was mich daran hindert, überheblich zu werden. Und ich habe ihn 3-mal gebeten, dass er das wegnimmt. Also es muss richtig ein Kampf gewesen sein, den auch Paulus hatte mit seiner Schwachheit. Denn auch er war ein Mann, wenn du seine Geschichte liest. Er war jemand, der, das war ein richtiger Kämpfer. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich es kapiert. Und er sagt, nun bin ich zufrieden. Was für ein Wort. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Und was für ein Vorbild Paulus uns ist. Der Typ hat nachts gearbeitet, damit er tagsüber der Gemeinde dienen kann. Der war so hingegeben, wenn es irgendjemandem schlecht ging in der Gemeinde, er war da. Er hat mit dieser Person gebetet. Er hat seine Hand oder seinen Arm um sie gelegt und hat gesagt, lass mal gucken, was wir tun können. Er beschreibt, wie er gereist ist an einen anderen Ort, und er konnte dort nicht ruhig sein, weil ihn die Sorge so verzehrt hat, bis ein Bote kam und ihm erzählt hat, mit den Leuten in Korinth ist alles in Ordnung. Dieser Mann war leidenschaftlich. Leidenschaftlich für das, was ihn bewegt hat. Für das, wozu Gott ihn berufen hat. Ich habe eben gesagt, dass ich Teil der Leitung dieser Gemeinde bin. Und diese Gemeinde hat eine Mission. Ich weiß nicht, ob du unsere Mission kennst. Unsere Mission ist, dass wir begeistert sind. Begeistert von Jesus Christus und seiner Liebe. Und dass wir deshalb kreative Wege gehen, um unseren Mitmenschen ein geistliches Zuhause zu bieten. Nicht jeder von uns ist ein Apostel. Nicht jeder von uns baut Gemeinde in der Art, dass er von Stadt zu Stadt reist und dort die gute Nachricht von Jesus Christus predigt und Menschen zum Glauben kommen und er Älteste einsetzt oder Gemeindeleiter und eine neue Gemeinde entsteht. Meine Berufung im Moment ist es, diese Gemeinde zu leiten, zusammen mit Lennart und mit Doro. Und ich versuche, meine ganze Leidenschaft da hineinzugeben. Was ist deine Berufung? Jeder von uns hat eine Berufung. Oft sehen wir es an unseren Fähigkeiten. Oft sehen wir es an dem, was wir früher schon mal gemacht haben und uns gelungen ist. Oft sehen wir es an dem, was uns Freude bringt. Meine Frau zum Beispiel ist gerade unten bei den Kindern. Die Frau ist nicht zu stoppen zu Hause. Das Krippenspiel. Ach, jetzt tippe ich mal noch dieses Lied ab. Ach Mensch, jetzt gucke ich mal noch nach einem Kostüm für Max. Ach, wie schön, jetzt fahre ich noch mal ins Gemeindehaus, messe noch mal hier aus, wie die Bühne groß ist und zeichne das schon mal unten auf im Keller, damit wir da üben können, wie die Kinder stehen. Kinder, nicht nur das Krippenspiel, Kinder sind ihre Berufung. Und wenn sie in dieser Berufung arbeitet, dann lebt sie auf. Dann ist sie 24/7 dabei. Dann ist da pure Freude. Natürlich ist da auch mal kurz eine Enttäuschung. Natürlich ist da auch mal eine Herausforderung. Aber alles in allem ist sie voll drin. Sie hat andere Dinge hier gemacht. Das war nicht so ihre Berufung. Da hat sie mehr gestruggelt, sage ich mal, würden meine Kinder sagen. Das war schwieriger für sie. Du erkennst deine Berufung eben auch daran, dass dir Freude macht, was du machst. Freitag haben wir ein Seminar hier, nennen wir es Seminar, einen Abend für Interessierte an einer Mitgliedschaft in dieser Gemeinde. Stell dich darauf ein, wenn du Mitglied wirst in einer Gemeinde, dann bedeutet das auch, früher oder später, dass du Mitarbeiter wirst in einer Gemeinde. Es ist nicht so, dass wir dich dazu zwingen, aber es ist Gottes Weg. Es ist Gottes Weg, deine Fähigkeit zu entdecken. Es ist Gottes Weg, dich einzubringen im Bau seines Reiches. Und das ist das, was glücklich macht. Was ist deine Begabung? Was ist deine Fähigkeit? Lass es uns herausfinden. Wir haben diese Mission. Wir wollen begeistert sein von Christus und seiner Liebe. Wir wollen kreative Wege gehen. Warum? Um unseren Mitmenschen ein geistliches Zuhause zu ermöglichen. Dir und mir und vielen, von denen wir glauben, dass sie noch kommen werden. Wir haben auch eine Vision. Und eine Vision davon ist, dass bis 2025 viele, die bis jetzt noch nichts mit Kirche zu tun haben, die bis jetzt nicht von sich sagen würden, ich glaube an Jesus Christus und folge ihm nach. Menschen werden, die etwas mit Kirche zu tun haben und die von sich sagen, dass sie an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Bist du dabei? Wir hatten eine Vision. Wir wollten in neue und erneuerte Räume ziehen bis 2025. Hat geklappt. Haken darin. Wir haben noch zwei weitere Visionspunkte. Der eine ist eine florierende Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Sind wir dran? Auf einem guten Weg, würde ich sagen. Kerstin und ihre Mitarbeiter mit den Kids sonntags da unten, unsere Roy Ranger freitags. Wir haben eine Mutter-Kind-Arbeit, die sich donnerstagnachmittags im Moment hier in diesem Haus trifft. Es entstehen Dinge, es brechen Dinge auf. Und unser vierter Visionspunkt ist ein ganz persönlicher. Und das ist der, dass wir uns wünschen und dass wir darauf hinarbeiten, so wie Paulus mit seiner Gemeinde in Korinth, dass jeder von uns eine begeisterte und vertrauensvolle Beziehung hat zu Gott, dem Vater. Nächste Folie bitte. Paulus schreibt das im zweiten Brief an die Korinther. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt. Ich habe heute über Schwachheit gesprochen, über meine eigene, über die von Jesus selbst als Mensch auf diesem Planeten, über die von Paulus. Gott arbeitet mit unseren schwachen Körpern. Er arbeitet mit unserer Schwachheit. Warum? Weil es um seine Ehre geht. Weil er die Dinge vorbereitet hat, die wir tun sollen, damit er seine Liebe den Menschen erweisen kann. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in unseren schwachen Körpern. Es ist nichts falsch daran, schwach zu sein. Im Gegenteil. Es ist wie ein guter Schritt in die richtige Richtung, auf deinem Weg mit Jesus zu erkennen, dass du selber schwach bist und es anzunehmen. Ich habe eine Vision heute Morgen. Das geht mir schon länger durch den Kopf und ich merke immer wieder, dass es etwas ist, was wir angehen müssen. Es geht um Depressionen. Ich habe festgestellt, ich habe mitbekommen, dass es viele Menschen in unseren Reihen gibt, die immer wieder depressive Phasen haben, die immer wieder sehr traurig sind oder auch anhaltend. Und es ist ein großes Thema. Depression ist Schwachheit gepaart mit Hoffnungslosigkeit. Und während Schwachheit etwas ist, was ein guter Schritt ist auf dem Weg mit Gott, ist Hoffnungslosigkeit etwas, was Gott überhaupt nicht möchte. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist ein Gott der Zuversicht. Gott ist ein Gott der Kraft und des in dir wohnenden Glücks, in dem du tust, was er für dich vorbereitet hat. Und Depression hindert einen daran zu tun, was er für einen vorbereitet hat, weil es kraftlos macht, weil es mutlos macht, weil es einem das Gefühl gibt, ich bin so traurig, ich kann so nicht einen weiteren Schritt gehen, da geht gar nichts mehr. Das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Lass dir das nicht einreden. Ich kenne selber solche Phasen, deshalb bin ich der Letzte, der sich erheben kann. Und ich habe selber heute in meiner Rede anerkannt, dass ich ein schwaches Gefäß bin. Leider noch nicht so schwach wie Jesus oder Paulus, aber auf einem guten Weg, würde ich sagen. Vielleicht melde ich mich doch nochmal beim Fitnessstudio an. Letzte Folie bitte. Eine alte Prophetie des Propheten Sacharja. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Damals ging es um eine Schlacht. Und die Gewalt und die Kraft, worauf er Bezug nimmt, sind menschliche Gewalt und Kraft, Heeresmacht, Streitwagen, Soldaten, Schwerter. Aber es ist übertragbar. Nicht durch Gewalt und Kraft, nicht durch menschliche Weisheit, nicht durch große Erkenntnisse oder Einsichten, auch nicht in die geistliche Welt, sondern durch meinen Geist. Das Evangelium ist simpel. Jesus Christus, von einer Jungfrau geboren, uns als Vorbild gelebt und mit uns gelitten, unschuldig am Kreuz gestorben, durch Gottes Kraft auferstanden von den Toten. So ist alles möglich. Und meine Aufforderung heute Morgen an euch ist, oder meine Herausforderung an euch heute Morgen, ist aufzustehen. Nicht nur die, die es betrifft, dass sie immer wieder oder auch anhaltend depressiv sind, sondern alle von uns. Und dass wir zusammen aufstehen heute Morgen und dass wir zusammen beten. Ich bete, du machst dich eins mit dem Gebet. Entweder als jemand, den es betrifft, oder als jemand, den es auch betrifft. Weil wir sind Gemeinde und wir stehen zusammen, oder? Amen. Und wir wollen, das ist meine Herausforderung an euch, wir wollen heute Morgen glauben, dass wir schwache Gefäße sind und dass es nicht an uns liegt, Menschen zu helfen, die mutlos geworden sind, sondern bei Gott ist. Und wir wollen dieses Thema angehen und ich bin mir selber nicht sicher, ob wir dieses Thema heute abschließen, ich würde es mir wünschen, aber wir wollen dieses Thema angehen und wir wollen nicht mehr länger das nur noch so ja, fast totschweigen, sondern wir wollen sagen, nein, das hat keinen Platz bei uns. Depression, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit ist nicht das, wozu wir unsere Schwäche erkennen können sollen. Es ist vielleicht eine Möglichkeit, unsere Schwäche zu erkennen, aber es ist kein bleibender Zustand, den Gott sich wünscht. Wollen wir das machen? Einmal, dass alle aufstehen, alle, die sich dazu stellen wollen, für Menschen einzustehen, auch wenn wir die hier nicht beim Namen nennen oder mit Fingern auf sie zeigen werden. Und wen es betrifft, einmal aufstehen, ich werde beten und dann werden wir danach eine Lobpreiszeit haben. Vater, ich danke dir so sehr für die Erkenntnis und für dein liebevolles Handeln, für deine Führung an mir, mir zu zeigen, dass ich schwach bin und dass das nicht schlimm ist, sondern von dir so gewollt. Und ich danke dir, dass du mir im gleichen Zuge gezeigt hast, dass du meine Hoffnung bist und dass deine Gnade und Treue niemals aufhören. Und so bete ich jetzt und mache mich eins mit meinen Geschwistern, dass die Menschen unter uns, die es betrifft und die traurig sind, die niedergedrückt sind, die nicht wissen, wie sie morgen den Tag verbringen sollen, die hoffnungslos geworden sind in ihrer Schwachheit, dass du sie aufrichtest, dass du genau jetzt Hoffnung in ihr Leben sprichst und ich gebiete dem Geist der Depression in Jesu Namen, dass du weggehst von meinen Geschwistern. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst und dass du deine Freude und deine Kraft und deine Liebe in uns ausbreiten lässt. Halleluja, was für ein großer Gott du bist. Amen. Yeah.